43,5 Minuten. Der Sneaker-Podcast.
Moin, hier ist der Simon von 43,5. Neben mir sitzt heute Oliver Baumgart, Mitbegründer unseres 43,5, mit dem wir über die Gründungszeit, Handtuchpartys und die Sneakerbranche sprechen werden. Olli, ihr habt im kleinen, beschaulichen Fulda in Osthessen 43,5 gegründet. Wie kam es dazu und wieso Fulda?
Wie kam es dazu? Mischa und ich haben ja vor 43,5 grundsätzlich schon so diesen Bezug zu dem ganzen Turnschuh-Ding gehabt. Das heißt, wir haben ja vorher Sneakerize zusammen gemacht, haben uns damals irgendwie kennengelernt, so über unsere, weil wir einfach gemerkt haben, okay, hier sind irgendwie zwei Typen in Fulda, die ein bisschen andere Turnschuhe tragen als so der große Rest. Und darüber haben wir uns so ein bisschen kennengelernt und haben dann ab 2004 war das circa, Turnschuhmagazin gemacht. Das wurde später dann nochmal umbenannt in Sneakerize. Und das war, dadurch hatten wir schon so einen kleinen, ja, so zu damaligen Verhältnissen, so ein kleines Influencer-Dasein für uns so ein bisschen aufgebaut. Und waren dann ganz viel auf Messen unterwegs, haben dann irgendwie Reportagen gemacht von Sneaker-Messen, haben alle möglichen Kooperationen mit Brands schon gemacht, auch über dann eben den Kanal Sneakerize. Und irgendwann sind wir dann halt so ein bisschen auch drauf gekommen, ob es vielleicht eine Option wäre, einen Laden aufzumachen. Weil wir halt bis dato auch in Fulda nichts hatten. Für uns stand es nie zur Debatte, ob wir halt irgendwie in eine andere Stadt gehen. Weil wir gerade zu dem Zeitpunkt sowieso beide im Ausland waren. Ich habe in Ravensburg studiert, war dann zeitlang in Australien. Mischa war irgendwie lange im Ausland. Das heißt, wir hatten beide den Plan, zurückzukommen nach Fulda und sind dann halt drauf gekommen, dass wir es einfach mal ausprobieren, haben einen Laden angemietet und dann ging es los, ja.
Und wenn man also nochmal auf eins früher zurückzugehen, wenn du jetzt sagen würdest, also ihr habt euch für Schuhe entschieden, wann war für dich der Punkt oder was war der Auslöser, dass du gesagt hast, Schuhe sind mein Ding. Gab es irgendwie einen besonderen Schuh, der dich dazu gebracht hat? Oder wie kam es dazu?
Also bei mir kam es durch, also meine Großeltern hatten ein Schuhhaus und bei mir war das wirklich so ein, kann man wahrscheinlich nachvollziehen, wenn irgendwie Oma und Opa ein Schuhhaus haben, dann werden die Schuhe dort gekauft. Und ich hatte dann irgendwie so, weiß ich nicht, mit 14, 15, so dann so die ersten Ferienjob-Geschichten und so Dinger gemacht und dann mein eigenes Geld und hat das so ein bisschen an mir genagt, dass ich halt irgendwie immer nur
die traditionellen
jahrelang die Schuhe von Oma und Opa kaufen konnte, wo jetzt irgendwie nicht der allerheißeste Scheiß dabei war. Und klar, dann hast du natürlich, also bei mir war es so ein bisschen auch so dieses ganze Skate-Ding, da gibt es halt irgendwie so eine kleine Skate-Szene. Zu dem Zeitpunkt war natürlich noch viel reine Skate-Modelle, Airwalk und die ganzen Geschichten. Und bei mir war damals so das erste Ding Nike Blazer. Mein allererster Schuh, den ich sozusagen von meinem eigenen Geld gekauft habe, den habe ich heute auch noch, steht hier noch rum. Das ist ein bisschen abgeranzt mittlerweile, aber das war damals so das Ding, weil ich halt einfach so, ja, als Teenager versucht habe, ja so ein bisschen aus dem Schuhhaus meiner Großeltern so auszubrechen und dann so mein eigenes Ding zu machen. Ja. Klar, dann fing das irgendwie an mit einem ersten Blazer-Outlet geschossen und dann, ja, keine Ahnung, kam dann immer Air Trainer Chlorophyll dazu und so ein paar ganz, ja, für mich damals, ja, teilweise unerreichbare Dinge. Und dann hat man sich das so langsam dann aufgebaut. Ja.
Aber was man feststellen kann, wenn du sagst Air Trainer und Blazer, auf jeden Fall eher ein Fan von Hightops.
Nee, nicht unbedingt. Also die beiden grundsätzlich schon. Auch, also klar, so Hightop ist, glaube ich, so bei mir in der Sammlung auf jeden Fall gut vertreten. Aber es kam dann auch relativ schnell ein paar Einser dazu, ZX, gerade so eine dreistellige ZX-Serie, das schon auch, ja.
Okay. Also nicht einseitig, sondern bist für alles offen.
Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist so das Ding, es gibt kein Ausschlusskriterium. An sich, also im Schuhregal sind sich dann schon alle ähnlich, ob jetzt High-Top oder Low-Top. Das sind bestimmte Farben, bestimmte Styles. Aber so an sich, auch vom Modell her, bin ich jetzt nicht so übermäßig eingeschränkt.
Okay. Um nochmal auf 43,5 zurückzukommen, auf die Gründung. ihr habt euch entschlossen, wir machen einen Laden auf. Das war 2011.
Genau.
War quasi die Eröffnung.
Ja.
Wie ging das damals los? Hattet ihr einen Plan? Wie habt ihr das gemacht, die Marken zu bekommen? Also damals auch, ich denke mal, von Anfang an war zum Beispiel Adidas, Nike. War das alles einfach? Seid ihr einfach hin und habt gefragt? Oder wie kann man sich das vorstellen damals?
Natürlich diesen ganzen Sneakerized und Magazin-Background hatten wir natürlich schon, zumindest so in die meisten Marketingabteilungen der Marken, schon so Kontakte. Das war auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Wenn du jetzt natürlich von vornherein mit einer großartigen Idee um die Ecke kommst, einen Laden in Fulda zu eröffnen, gibt es natürlich riesen Applaus erstmal. Und wir hatten in dem Sinne halt den Vorteil, dass wir zum einen schon so ein bisschen Background hatten. Wir haben mit vielen Brands zusammengearbeitet. Das hat alles immer ganz gut funktioniert. Und irgendwann war es dann halt auch so, dass, ja, dann haben Alisha und Olli von Sneakerize machen halt Laden auf und ging dann doch relativ gut. Wir haben uns natürlich auch lange darauf vorbereitet und haben dann natürlich auch entsprechend so das Ladenkonzept präsentiert und ja.
Und dann kam die erste Ware und dann habt ihr am 11.06.2011.
Genau, die Eröffnung, die Store-Eröffnung von dem Laden in Fulda war am 11.06. Am 23.07. oder beziehungsweise am 22.07. In der Nacht ging der Online-Shop dann auch online.
Also ziemlich schnell.
Relativ schnell damals, genau. Und dann, ja, dann saßen wir dann erstmal unten und
haben auf die erste Bestellung gewartet.
Haben auf die erste Bestellung gewartet. Klar, ich meine, das gerade so in der Anfangszeit hat es natürlich irgendwie in dem Laden in Fulda dann, klar, mal erst Kumpels die Schuhe gekauft, aber ja, die waren dann, nachdem Kumpels eingedeckt waren mit Schuhen, dann wurde es dann auch erstmal ganz schnell still.
Weißt du heute noch, was der erste bestellte Artikel war?
Der erste bestellte Artikel könnte ein 180er gewesen sein. Also ich weiß noch die Person, die erste Online-Shop-Bestellung aufgegeben hat, das weiß ich noch.
War das jemand aus Fulda?
Das war Mischas bester Kumpel. Wir haben damals noch Mischas Geburtstag reingefeiert und der Shop war online und er hat direkt mit dem Handy bestellt.
Sehr gut.
Also in dem Laden, schon. Also im Laden, ja. Stand auch. Ne? Ja. Er wollte einfach nur der Erste sein. Und ich meine, das wäre ein 180er gewesen. Aber nagel mich nicht drauf fest. Ja? Ja. Genau, und dann kam halt die Phase, in der halt ja erstmal viel Zeit war. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns dann von vornherein auch so einen kleinen Backup-Plan zurechtgelegt. Das heißt, wir waren jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen, haben uns gedacht, naja gut, wird jetzt wahrscheinlich in Fulda auch nicht gleich am ersten Tag 50 Leute jeden Tag reinkommen, werden hier fleißig Schuhe kaufen. Also haben wir uns dann gesagt, okay, dann in der Zeit, in der wir halt dann im Laden sitzen, machen wir halt irgendwie den Online-Shop fertig und bewerben die ganzen Sachen. Und als so Hardcore-Backup-Plan gab es dann natürlich noch, sind ja beide irgendwie so aus dem Mediengestalter-Bereich. Und dann haben wir halt da von vornherein auch die GbR angemeldet mit Schuhhandel letztendlich, Einzelhandel mit Schuhen und Mediendienstleistungen und haben dann so ein bisschen nebenbei
noch Marketing
rumgewurstelt und noch so ein bisschen andere Projekte betreut, genau.
Das heißt, am Anfang saßt ihr beide zusammen im Laden, habt quasi Kunden betreut, die im Laden waren. Ihr habt den Online-Shop betreut, habt Fotos für den Online-Shop gemacht und Pakete verschickt, wenn Bestellungen eingingen.
Genau.
Zu zweit.
Ja, also wir haben uns damals schon so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe mich so ein bisschen um den ganzen Online-Shop gekümmert. Mischa hat sich so ein bisschen fokussiert auf die hier Ladenverkauf etc. Und ja, das war natürlich im ersten Step, also gerade so in der Anfangsphase, muss man sagen, haben wir auch echt lange gehockt zum Teil. Also bist dann natürlich auch so ein bisschen glücklicherweise in so einer Euphoriephase. Ja. Und dann, weiß ich nicht, gab es halt wirklich wenige Tage, in denen wir halt morgens zwischen 8 und 9 auf der Matte standen und nachts teilweise bis 3 gehockt haben. Was aber damals auch cool war. Wir hatten eh ziemlich viel Arbeit noch, die ganzen Likör 43 Flaschen von der Eröffnungsfeier, die wir geschenkt bekommen haben, zu vernichten. Und dann, ja, saßen wir halt relativ lang auch, ja.
Wenn man jetzt mal so über die Zeit betrachtet, gab es damals auch, wenn ich heute in den Onlineshop gehe, finde ich immer noch Dinge, die habe ich nicht mehr miterlebt, werde aber immer wieder daran erinnert. Zum Beispiel Opel-Sneaker.
Ja.
Die sind immer noch online, man kann sie immer noch anschauen und selbst in Frankfurt hatten wir schon Nachfragen von wegen, bekommt ihr die wieder? Was hat es mit denen auf sich? Wie kam es da dazu?
Die Opel-Sneaker war tatsächlich das erste weltweit Exklusivprodukt, was 43,5 eigentlich im Sortiment hatte. Das heißt, ich glaube, das fing damals an, es gab einen Händler, der die Schuhe bei eBay verkauft hat. Sprechend, weil Mischa auch so einen kleinen, also einen sehr großen Bekanntenkreis mit Motorsport-Background und so ein generelles Interesse in dem Bereich hatte Mischa die, glaube ich, schon, ich weiß nicht, also ich glaube sogar vor 43,5 so ein bisschen in seiner Sammlung drin. Und er kam dann auch mit dem Verkäufer in Kontakt. Und es war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat der damalige Verkäufer das mal als Auftragsarbeit für das Opel Motorsport-Team gemacht. Das heißt, er wurde dann wirklich zu den Zeiten, als es hier noch den B-Manta als Rallye-Fahrzeug in Weiß-Gelb gab. Und zu dem Zeitpunkt wurden die Dinger produziert. Und es gab dann aus der Zeit einen riesengroßen Restbestand. Und der lagerte in der Werkstatt und in Hallen von diesem damaligen, kam eigentlich aus dieser Motorsport-Szene dann eher. Er hat sie dann halt einfach so versucht, so ein bisschen abzuverkaufen über eBay. Und sie haben dann irgendwie so ein bisschen Bock drauf gehabt, haben mit ihm dann einen Deal gefunden, dass er die grundsätzlich weiterverkauft. Wir die dann zum gleichen Preis verkaufen und haben dann das Ding so ein bisschen publik gemacht auch. Und das lief dann letztendlich lief es so gut, dass wir ihm komplett den gesamten Lagerbestand abgekauft haben. Ja, die Dinger dann über 1-2 Jahre rausverkauft haben, ja. Zum Preis von 35 Euro.
Ja.
Ja, also waren halt wirkliche Vintage-Dinger und ganz großes Opel-Zeichen an der Seite drauf und waren halt wirklich dann irgendwie auch ein paar Jährchen alt und entsprechend haben sich viele dann auch aufgelöst, haben so ein bisschen auch, klar, mussten dann auch entsprechend nochmal ein paar Retouren dann tauschen. Das war so, ich glaube, so die ersten 4 Jahre auf jeden Fall der absolute Topseller in 43,5-Historie.
Die Opel-Schuhe. Wenn man sich 43,5 anguckt, ihr habt zu zweit angefangen, ihr habt in Fulda angefangen, ihr seid mittlerweile oder sind wir über 60 Mitarbeiter und es wird in die ganze Welt verschickt. Ihr habt einen zweiten Store in Frankfurt aufgemacht. Gibt es irgendein Erfolgsrezept? War das von Anfang an der Plan? Also hattet ihr das schon im Kopf, dass es so ein großes Ding wird?
Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben eigentlich also geplant, haben wir zwar einen Businessplan machen müssen, irgendwie um diesen Gründungszuschuss damals zu bekommen, aber geplant hatten wir 12 Paar am Tag verkaufen, so zu zweit. Das hätte irgendwie
In-Store und online oder?
Genau, kombiniert. Das hätte dann irgendwie für uns so halbwegs gereicht. Mittlerweile behaupte ich, war die Kalkulation damals schon irgendwie unzureichend. Wir haben das, also klar, wir haben es nicht geplant und wir haben mit Sicherheit auch profitiert von dem, immer so den Sneaker-Hype, den du dann halt, der so dann 1-2 Jahre nach der Gründung so eingesetzt hat langsam. Weil wir dann natürlich auch schon zu dem Zeitpunkt eine gewisse Zeit am Markt waren, vielleicht ja, eine gewisse Reichweite, die wir auch aufgebaut hatten, sodass wir das irgendwie noch ganz gut mitnehmen konnten auch. Aber also das konnte ja jetzt auch niemand voraussehen. Also als, um es irgendwie am Beispiel Mädels-Sneaker festzumachen, also zur Eröffnung gab es kaum Frauen, die überhaupt Turnschuhe getragen haben. Und mittlerweile ist es halt ganz, ganz fester Bestandteil. Und das war ja so ein Marktsegment letztendlich, mit dem wir uns nie, also mit dem wir nie kalkuliert hatten, ja.
Wenn man auf das Thema genauer eingeht, irgendwann entstand die, sagen wir mal, Blase, wird oft gesagt. Denkst du, dass das irgendwann aufhört? Hast du Angst davor, dass es aufhört, dieses ganze Turnschuhkonstrukt?
Also ich glaube grundsätzlich mittlerweile nicht mehr, dass es aufhört. Wir sind natürlich jetzt generell in einer Marktsituation, wo es sich wahrscheinlich so ein bisschen runterschrumpfen wird. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Gesamtvolumen deutlich weniger werden wird. Du hast natürlich jetzt aktuell extrem viele, gerade durch solche Aufschwungsphasen, Marktteilnehmer, sage ich mal, die jetzt, weil es natürlich irgendwie ein Hype waren, dann mit aufgesprungen sind, was natürlich so diese, ja, den Gesamtmarkt dann auch so ein bisschen künstlich größer gemacht hat, als er vielleicht eigentlich war. Und bin absolut überzeugt, dass es dieses Turnschuh-Ding an sich nicht mehr kleiner werden wird, weil dafür gibt es für mich einfach keine Gründe. Also es gibt für mich keinen nachvollziehbaren Grund, warum jetzt irgendwie Turnschuhe aus allen deutschen Kleiderschränken, insbesondere bei Mädels, jetzt wieder verschwinden sollten, weil es halt eine eigene Kategorie Schuh ist. Und du wirst natürlich innerhalb der Kategorie Turnschuhe viele, viele Veränderungen haben. Da wird es wiederum innerhalb dieser Kategorie auch Hypes geben und Veränderungen. Und mal sind es, keine Ahnung, irgendwann kommt der Speedcat wieder und dann gibt es wieder, dann kommt Superstar wieder und dann kommt dies wieder, das wieder. Es wird immer irgendwelche Veränderungen innerhalb des Segments geben, aber das Segment an sich wird, glaube ich, nicht kleiner werden. Das erschließt sich mir nicht.
Also kann man sagen, der Turnschuh ist überall angekommen.
Ja, auf jeden Fall.
Salonfähig.
Ja. Also klar, konnte man jetzt auch in den letzten Jahren ja durchaus nachvollziehen. Natürlich, klar, das, was jetzt irgendwie passiert ist, natürlich, dass jetzt auch insbesondere viele, die so aus der alten Zeit kommen und natürlich irgendwie vielleicht noch so dieses romantische Nischen-Ding dann in Erinnerung haben, aber das, klar, das hat sich dadurch natürlich auch extrem gewandelt, ja.
Wenn wir da schon bei dem Thema sind, es wird oft gesagt, früher war alles besser. Findest du, das hat eine Daseinsberechtigung, diese Aussage, dass früher alles besser war, beziehungsweise heute redet man ständig vom Hype, alles wird aufgebauscht, Schuhe werden für Unsummen an Geld verkauft. Hat sich da auch die Kundschaft von 43,5 verändert?
Also früher war alles besser, akzeptiere ich eigentlich, also für mich, den ich maximal irgendwie ab 50 oder 60 akzeptiere, das können Opas sagen, aber also natürlich hat sich alles verändert. Wenn du mich warst, war jetzt irgendwie früher alles besser, also ist natürlich klar, gerne mal irgendwie ein Ausspruch, wenn man irgendwie selbst keinen Bezug mehr einfach zu der nachfolgenden Generation vielleicht auch einfach hat. Also natürlich, klar kannst du jetzt diskutieren, finde ich das jetzt cool, dass jetzt, weiß ich nicht, Turnschuhe die 1.000-Euro-Grenze bei Resale-Preisen irgendwie sprengen, bin ich jetzt generell ein Freund von Resale, was auch immer. Also ich würde jetzt behaupten, bei uns war ja nichts anderes. Also klar, früher haben irgendwie Rapper Echo Unlimited getragen. Ich weiß von mir selbst, dass wir das halt gefeiert haben bis Ende und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo meine Eltern, hast du noch ein Ei am Kreisen, die irgendwie diese kompletten Kleiderschrank voll Echo-Sachen zu packen. Aber ja, Talib Kweli hat es getragen und Chuck D und letztendlich hat sich in der Hinsicht eigentlich ja nichts verändert. Nur, dass irgendwie ja, die Klamotten der Rapper andere geworden sind und also wer wie sein Geld wie ausgibt, das, glaube ich, muss jeder selbst für sich entscheiden. Und das ist halt so ein ganz persönliches Ding, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Klar, andere, ich schließe mich jetzt irgendwie auch nicht aus, wenn ich überlege, was ich zum Teil für irgendwie Fahrräder ausgebe, dann ist es auch eine Sache, wo jetzt der Durchschnittsdeutsche natürlich nicht unbedingt mit drin ist. Aber ich glaube, die Schwierigkeit in der Diskussion ist ganz, ganz oft, du musst es, glaube ich, so ein bisschen in Relation setzen. Das heißt, wenn jetzt, ich sag mal so, die halbgetriebenen 10% der Deutschen über das letzte 1% diskutieren, die noch halbgetriebener sind, dann ist es aus der Perspektive der anderen 90% auch eine lächerliche Diskussion. Und deswegen ist es ja irgendwie kein Punkt, wo ich mich irgendwie großartig drüber aufrege.
Aber würdest du sagen, dass ich es sofern verändert hat, dass es früher weniger junge Leute, die viel Geld für Schuhe ausgegeben haben und heute ist gang und gäbe, dass zum Teil 14-Jährige mit einem, keine Ahnung, Travis Scott Jordan rumlaufen?
Ja, also mit Sicherheit hat sich der Maßstab irgendwie verändert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ob das denn wirklich eine Veränderung ist zu dem, was wir damals letztendlich gemacht haben. Also klar, wir haben unsere Knete für andere Sachen ausgegeben. Und also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt reagieren würde, wenn mein Sohn anfängt, jetzt mit einem Gucci-Gürtel um die Ecke zu kommen und den irgendwie auf seine Wunschliste zu schreiben. Wenn es das ist, was er sich wünscht über alles andere, dann, also bei uns war es nichts anderes letztendlich. Und vielleicht hat sich damals irgendwie noch so ein bisschen also gerade in unserer Zeit, klar, ich meine, ich habe irgendwie auch in dem Alter letztendlich angefangen, Turnschuhe zu suchen und Turnschuhe zu sammeln. Und allein der Punkt, also spricht ja schon so ein bisschen für sich, wenn du halt irgendwie anfängst, irgendwie mehr Schuhe zu kaufen, als die du eigentlich bräuchtest. Ne? Klar, in dem Skate-Ding war nochmal was anderes. Da hast du irgendwie halt auch alle einmal im Monat ein neues Paar gebraucht. So. Aber das war ja nichts, was Mischa und ich damals beispielsweise angefangen haben. Wir haben ja wirklich angefangen, haben uns so in die ganzen Hintergründe reingefuchst und fanden das halt geil. Und ich glaube, das hat sich letztendlich einfach ein bisschen verschoben. Finde ich das jetzt gut? Schwierig zu urteilen, wenn man einfach nicht die Perspektive kennt, ja.
Um das Thema noch kurz ein bisschen so weiterzuführen mit Hype und Releases. Wann hat es angefangen, Online-Raffles zu machen? Dass man gesagt hat, macht ein Release nur Insta-only oder macht ihn online-only. War das damals schon in den Anfangszeiten, dass ihr gesagt habt, den Schuh machen wir nur in-store oder nur online? Oder woher kommt die Entscheidung? Woran wird die festgemacht, wie ein Release stattfindet? Damit es vielleicht auch die Kunden mal verstehen.
Ja, also in der Anfangszeit war es definitiv nicht so. Da mussten wir irgendwie gucken, dass wir klarkommen. dass es wegkommt, dass wir am Ende nicht mehr uns irgendwie monatelang von uns und Frauen dann irgendwie die Miete zahlen lassen mussten. Diese ganze Release-Geschichte hat sich, glaube ich, die hat sich so ein bisschen eingeschlichen. das fing so ganz langsam an. Es kamen dann irgendwie so Einzelprodukte, die dann irgendwie mit einem Release gekoppelt waren. Wenn du mich jetzt fragst, welche Brand damit angefangen hat, kann ich dir, glaube ich, also kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber es gab so einzelne Drops.
Damals Jordans vielleicht schon?
Ja, wir hatten am Anfang, ganz am Anfang hatten wir auch noch keinen Jordan-Account. Deswegen waren wir da so ein bisschen raus. Aber klar, letztendlich gab es so ein paar Vorstöße und dann haben wir halt alle Brands so ein bisschen nachgezogen. Dann hat das in der Anfangsphase auch nur bestimmte Modelle irgendwie betroffen. Und jetzt ist es ja, mittlerweile hast du ja irgendwie fast an jedem Produkt einen Release-Verkauf statt dann irgendwie mit dabei. In unserer Anfangsphase war es definitiv so, sobald die Ware kam, haben wir die Dinge online gestellt und verkauft. War das jetzt besser oder schlechter? Also was halt da zu dem Zeitpunkt einfach mit reingespielt hat, waren beispielsweise einfach Liefer-Performance-Geschichten von teilweise irgendwie Speditionen oder Paketdienstleistern, die dafür gesorgt haben, dass oder auch Lagerabdeckungen, je nachdem, in welchem Bundesland du vielleicht warst oder generell in welchem Land du warst, waren die... Wo war der Verkauf von Ware teilweise versetzt um mehrere Wochen, was zu dem Zeitpunkt für uns als Händler natürlich schwierig war, weil wenn du das Ding irgendwie schon in Süddeutschland kaufen kannst, 3-4 Wochen vorher, war das damals halt ein klarer Vorteil. Und so hat sich das immer so ein bisschen eingependelt. Was hat es irgendwie auch interessant gemacht. Ich glaube, so für den Endkunden war es interessant, weil so dieses...
Es plötzlich irgendwo aufploppt.
Genau. Es ist plötzlich irgendwo aufgepoppt und es hat noch so ein bisschen das, auch damals so in dieser ganzen Sneaker-Rise-Zeit, du hast irgendwie alle Shops gemonitort, wer hat neues Produkt und du wusstest ja nicht, wann was kommt. Das war damals zu dem Zeitpunkt noch mega interessant natürlich, weil es halt so ein bisschen unkalkulierbar und dann ist mal irgendwie hier was aufgepoppt und 2 Wochen später erst woanders und dafür gab es dann wieder andere Jobs, die dann bei uns ein bisschen früher waren, bei anderen ein bisschen später. Aber generell, klar, dieses ganze Release-Thema hat jetzt, also mittlerweile geht es nicht mehr ohne, was mit Sicherheit auch mit den, also klar, durch die ganze vernetzten Geschichten, du hast jetzt mittlerweile unterschiedliche Paketpreise, die jetzt innerhalb von Europa auch so gering sind, dass du halt jetzt einen ganz anderen Markt hast und entsprechend musst du das natürlich aussteuern, genau. Das Ende der Frage brauche ich nochmal.
War eigentlich, wie ihr entscheidet oder an was, von was es abhängig macht, ob es In-Store oder Raffle oder online oder alles.
Wir versuchen natürlich immer, ich sag mal, so eine möglichst gerechte Variante zu wählen, wie wir die Schuhe verkaufen, insbesondere wenn es Schuhe sind, die wir nur an einer begrenzten Stückzahl haben. Das heißt, teilweise können wir das zu 100% selbst bestimmen, teilweise haben wir auch wiederum Auflagen von unseren Lieferanten, wie wir bestimmte Drops dann irgendwie auch verkaufen müssen. Das ist natürlich jetzt in der Außensicht immer schwierig zu vollziehen, wenn es Modelle gibt, die wir ausschließlich in Frankfurt verkaufen dürfen, die wir wo es gewisse Guidelines gibt, wie ein Verkauf stattfinden muss. Also Yeezy ist das beste Beispiel, wo einfach von vornherein definiert wird, wie darf der Schuh verkauft werden, über welche Kanäle, muss ein Raffle stattfinden oder nicht. Teilbereiche können wir noch selbst entscheiden. Teilbereiche sind vorgegeben und insbesondere im Fall Frankfurt gibt es einfach auch Modelle, die wir aktuell nur in Frankfurt verkaufen dürfen beispielsweise. Klar, jetzt hast du natürlich irgendwie in den letzten Jahren gerade auch nochmal so eine Komponente dabei mit diversen Buybots online. Irgendwie der komplette Shop wird ausgehebelt, weil Jungs meinen, sie müssten ihre Buybots da irgendwie draufschicken. Da versuchen wir natürlich auch nur das Möglichste zu tun. Mit gewissen Mechanismen dann auch im Vorhinein schon irgendwie Bots irgendwie auszuschließen. Und spätestens bevor ein Schuh verschickt wird, ist ja auch so eine, gucken wir uns natürlich auch die Aufträge an, schauen rein, gibt es irgendwie eine Doppelbestellung, hat da irgendwie jemand eine größere Stückzahl bestellt oder sonstige Geschichten und die Sachen werden dann entsprechend auch rausstorniert und unter anderen Käufern letztendlich dann irgendwie verteilt. Aber grundsätzlich gibt es ein paar Raffle-Mechanismen, die wir jetzt mittlerweile so ein bisschen über die Jahre halt so ein bisschen für uns irgendwie rausgefunden haben, was aus unserer Perspektive das Fairste ist und das versuchen wir möglichst gut umzusetzen. Ja.
Apropos Raffle, ich glaube, jeder hat es damals mitbekommen, zur Hochzeit der Yeezys hat eigentlich jeder Shop Raffles gemacht. War das damals von Adidas, also jetzt ist ja nicht mehr so, war das vorgegeben von Adidas oder war das einfach die beste Art und Weise, mit dem ganzen Andrang umzugehen?
Also es gab natürlich eine gewisse Zeit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube in der Anfangszeit war das, kann mich nicht daran erinnern, dass es in der Anfangszeit eine Vorgabe war, weil ich glaube den ersten, wir haben teilweise auch noch Releases gehabt mit Liste, was du aber natürlich bei den Raffle-Geschichten hast. Es gab einfach zeitweise so einen Hype auf die Geschichte, dass wir einfach Probleme bekommen haben, natürlich auch das, ja, mit einem relativ kleinen Bereich vor dem Laden in einem Rahmen ablaufen zu lassen, sagen wir so, den öffentlichen Verkehr nicht einschränkt. Und das wurde ja teilweise dann wirklich so viel, dass es nicht mehr funktioniert hat. Dass einfach irgendwie zu viele Leute vom Laden war, dass sich Anwohner beschwert haben. Klar, wenn du dann irgendwie 3 Tage Camping hast, dann ist der Müll vorne. Und das sind alles Faktoren, die natürlich dazu geführt haben, dass halt irgendwann die Stores auch so ein bisschen angefangen haben, so dieses ganze Raffle-Format ins Leben zu rufen. Und ja, das war letztendlich, glaube ich, so der Hauptgrund. Natürlich, wenn das jetzt alles noch in einer Dimension ist, die irgendwie cool ist. Also grundsätzlich bin ich auch großer Fan von Listen. Und das, klar, ist halt so noch...
dass die Leute wirklich noch vom Laden sitzen.
Genau, dass die Leute noch wer Bock hat, irgendwie vom Laden sitzt und... Finde ich grundsätzlich noch eine coole Sache. In manchen Fällen ist es einfach nicht mehr möglich. Klar, in gewissen Fällen müssen wir uns auch an Regularien halten. Ja, genau.
Aber um es zusammenzufassen, war es eigentlich nicht von Adidas vorgeschrieben. Die Stores haben das für sich eher entschieden.
In der Anfangszeit, also wie gesagt, ich kann es dir nicht hundertprozentig garantieren, aber in der Anfangszeit war es noch nicht vorgegeben, dass es jetzt ein ausgerechneter Raffle sein muss. Ne? Okay. Relativ sicher.
Wenn man, um auf das Thema 43,5, es gab viele Handtuchpartys, legendäre Handtuchpartys. Die wildeste Geschichte, die dir spontan einfällt, so eine Handtuchpartys?
Die wildeste Geschichte? Puh. Also es gibt einige wilde Geschichten. Ich glaube, so die eine der für mich imposantesten Geschichten war, glaube ich, ein Mitarbeiter uns im Bad im Büro. Die Klos unten waren besetzt. So unsere Büroetage ist eins drüber und dachte mir, okay, ich geh mal ganz schnell hoch, gehe da auf Toilette. Und treffen einen Mitarbeiter an, der freihändig in der Dusche steht und in die Dusche pinkelt.
Wir sprechen jetzt nicht drüber, wer das war.
Nein, das machen wir nicht. Und dann, nachdem ich die Tür aufgemacht hat, mir nur kurz antwortet, ja, ich habe das mit Mischa abgesprochen, er hat es erlaubt. Es sind auf jeden Fall irgendwie viele, viele lustige Sachen passiert. Und boah, das war, also klar, Handtuchpartys sind irgendwie schon immer so das Ding gewesen.
Ja. Wild zur Sache gehen.
Wild zur Sache gehen. Und absehbar ist, dass so ein paar Sachen passieren werden. Ja.
War das von Anfang an Teil eures Konzepts, Handtuchpartys zu machen?
Nee, auf gar keinen Fall. Teil des Konzepts, nachdem wir die Eröffnungsfeier hatten, sagen wir so. Also wir hatten natürlich irgendwie dieses ganze Handtuchparty-Ding ja nie geplant, sondern wir haben damals eine Eröffnungsparty gemacht. Die ursprüngliche Idee kam eigentlich nur dadurch, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen ganz genau, das ist jetzt irgendwie eine Feier im Sommer, es ist warm. Wir wissen, der Club, in dem wir das Ganze machen, also im Löwen damals, der hatte noch keine Klimaanlage oben drin. Aus eigener Erfahrung wussten wir, wie warm es da oben wird. Haben dann im Ikea Handtücher gekauft und haben dann um 12 Uhr dann die Handtücher verteilt. Und all in all hat dann so die Tage danach niemand von der 43,5 Party gesprochen, sondern alle nur von der Handtuchparty, und das haben wir dann, fanden wir irgendwie cool und haben es dann so ein bisschen fortgeführt. Und das ist eigentlich so das Ding. Und ich glaube, das zieht sich, glaube ich, bei uns so ein kleines bisschen durch, dass einfach so gerade so in der ganzen Zeit viele Sachen entstanden sind, einfach daraus, dass wir den Freiraum gegeben haben, sie entstehen zu lassen. Also wir waren jetzt noch nie diejenigen, die jetzt auf so eine mega, mega krasse, strikte Corporate Identity gesetzt haben. Und das muss jetzt alles nach ganz strikten Guidelines passieren. Und klar, wir kommen irgendwie alle so aus diesem Mediending. Und ich habe ja auch Mediendesign studiert, aber wir haben immer so Sachen passieren lassen und haben, wenn irgendwie Sachen passiert sind, die jetzt nicht so cool waren, dann immer versucht, das Beste rauszuholen. Und klar, wenn du so eine Chance hast, wo die Geschichte auch irgendwie drin erkennst und das so ein bisschen fortführst, das war schon immer so das Ding von 43,5, glaube ich, ja.
Wenn du sagst, Dinge, die nicht so funktioniert haben, kannst du mir 2 konkrete Beispiele nennen von Highs und Lows? Was war so ein absoluter Höhepunkt für dich? Was war was überhaupt nicht geil war? Oder gibt es was du rückwirkend betrachtet anders machen würdest?
Also 2 nur jetzt. also klar, also ich meine, es gibt 100.000 Beispiele, weil halt natürlich immer Sachen passieren, die du nicht vorhersehen kannst. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, das war zum 3-Jährigen oder irgendwie sowas, gibt es auch hier in den Begriff 11.66.11, weil wir es halt irgendwie hinbekommen haben, auf einen Handtuchparty DocTech. Wir hatten so kleine Anhänger produzieren lassen, um dort das Eröffnungsdatum einzugravieren. Und da stand halt nicht 11.6.11, sondern 11.6.11 drauf.
Was sich bis heute durchgesetzt hat eigentlich, oder?
Was sich bis heute durchgesetzt hat, genau. Sobald Kacke passiert, ist es ein 11.6.11. Also natürlich gibt es immer Sachen. Und klar, das fängt irgendwie das von Vorordern von kleinen Brands an, die wir gerade so in der Anfangszeit, wo du dann halt irgendwie auch komplett grün hinterm Ohr in den Ordertermin reinläufst. Klar, es gibt die Sales Reps, die interessiert halt irgendwie ein langfristiges Business mit dir, und es gibt Jungs, die sich, also klar, die erkennen die leuchtenden Augen, und dann lassen sie dich halt auf eine Messer laufen, und da gab es halt teilweise komplette Brands, die wir halt, weiß ich nicht, 4 Jahre lang durchgezogen haben, bis so das allerletzte Paar dann irgendwie auf einem Fuller Feines Super Sale für 5 Euro dann rausging oder komplett in der 0-Euro-Kiste, die am Sonntagnachmittag gelandet ist. Klar, bis dann wirklich unter unternehmensbedrohliche Situationen, dass bestimmte einfach Buchhaltungsfehler bei Lieferanten oder andere Geschichten, wo du halt einfach an so einen Punkt kommst, ja, wo du halt gucken musst, kriegst du das hin, und klar, dann bleibt dir natürlich immer auch so ein bisschen das Herz in der Hose. Aber das wird, glaube ich, nie aufhören. Da muss man, glaube ich, so eine grundsätzliche Perspektive dann auch zu einnehmen. Es gibt, glaube ich, relativ wenige Sachen, die man nie wieder hinbekommt, wo man nicht die Kuh vom Eis bekommt. Und das ist für mich dann immer so ein Punkt, sobald es um das Thema Gesundheit geht, das sind Sachen, die sind wirklich kritisch, und alle anderen Sachen bekommt man, glaube ich, irgendwie hin. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich nicht zu lange aufhält mit den Themen, sondern dann auch schnell dann wirklich umdenkt und versucht dann wirklich auch was zu machen, weil das Schwierigste ist natürlich, wenn ich so in die Knie gehe und so gefürchtet, mich selbst fürchte vor der ganzen Geschichte, dass ich so ein bisschen Tatenlosigkeit verfalle und es mir so alles nimmt. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, so aus der Grundhaltung raus, dann gibt es keine Situation, die du nicht irgendwie lösen kannst und wo es irgendwie keinen Weg gibt, dass es weitergeht. Ja.
Und so einen absoluten Höhepunkt, was war für dich die krasseste Aktion, das, was dich am happiesten gemacht hat?
Also gerade in der Anfangszeit waren das natürlich für uns so Momente, wenn natürlich irgendwelche Promis beispielsweise Schuhe bei uns bestellen. Also keine Ahnung, ich kann mich noch 1:1 dran erinnern, wie ich das Paket von Moritz Bleibtreu gepackt habe. Und weil es halt für mich schon einfach eine Kategorie halt auch damals war von Menschen, zu denen du halt irgendwie aufgeblickt hast auch. Wir haben dann immer mal so zum Jahresende so eine Liste geschrieben, welche
Prominenz eingekauft
hat. Welche Promis sind irgendwie bei uns eingekauft. Und das ist natürlich mega geil. Und ein ganz persönliches Ding für mich, also in der Anfangszeit irgendwann nach 2-3 Jahren, war irgendwie bei einem Kumpel in München auf einem Junggesellenabschied, nachts um 4 Uhr im McDonald's, und vor mir in der Schlange steht ein Typen mit einem 43,5-Pulli an. Das sind natürlich Momente, die genießt man. Das ist was ganz Besonderes, ja.
Jetzt haben wir auf jeden Fall einiges gehört über die Vergangenheit. So zum Abschluss würde mich noch interessieren, gibt es konkrete Pläne für die Zukunft? Kann man da schon was sagen? Gibt es Ideen, was noch passieren wird?
Auf jeden Fall. Wenn es keine Ideen gäbe für die Zukunft, wäre es, glaube ich, schwierig. Für 43,5, klar, was natürlich ansteht, wir haben irgendwie dann 10-Jähriges. Das ist natürlich klar immer so ein Punkt auch, auf den man hinarbeiten kann. Und das Ding von 43,5 war natürlich immer so das Geschichten erzählen und so die Stories hinter Produkten rauszukramen und Erzählwelten dann irgendwie auch aufzumachen. Und so diese ganze Verknüpfung zwischen Online und Retail, die wir jetzt schon mehrere Jahre uns so ein bisschen auf die Fahne schreiben, wo es uns einfach nur darum geht, das ganze Persönliche bei einem Einkauf in einem Laden, in einem Store nehmen kannst. Ich meine, brauchen wir dir jetzt nichts zu erzählen, dass man das halt in einer möglichst positiven und medienbruchlosen Weise irgendwie auf das ganze Online-Medium und Online-Shopping dann irgendwie auch überträgt. Das ist nach wie vor unser Anspruch, wo wir halt irgendwie auch permanent drin arbeiten. Wir machen uns aktuell auch einige Gedanken, so unser ganzes Reusable-Thema nochmal irgendwie so ein bisschen auf ein neues Level zu heben. Da im Hintergrund so ein paar Sachen auch zu verändern. Alle Kunden sind nach wie vor aufgerufen, das kleine Häkchen zu setzen, damit man halt die Möglichkeit hat, noch so ein bisschen auch in dem Maße Papier einzusparen und Ressourcen einzusparen. Und dazu gekommen unser zweites Projekt, meine Jungs. Was jetzt natürlich auch für 43,5 mal ein komplett neues, also eigentlich ist es kein neues Themenfeld, weil wir irgendwie die meisten Produkte irgendwie auch schon über die Jahre im 43,5 Shop hatten, aber es ist natürlich jetzt nochmal ein neues Projekt, wo halt irgendwie auch im Team einige dabei sind, die irgendwie sehr, sehr viel Bock drauf haben, und steht jetzt erstmal so für die nächsten 2-3 Jahre an, ja, genau.
Also bleibt spannend.
Es muss spannend bleiben, ja, auf jeden Fall.
Dann sage ich vielen Dank.
Danke dir.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Alles klar. Danke. Ciao.
Ciao.